Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Max Oppel, willkommen zum Kompressor-Podcast. Bestimmt waren Sie in den letzten Tagen auf einer dieser Online-Infografiken zum Coronavirus. Wo gibt es die meisten Fälle, wo die meisten Toten? Dargestellt wird das ja gerne in Form von roten pulsierenden Kreisen auf einer Weltkarte. Das Problem, diese Darstellungen sind komplex, verbreiten mitunter Panik und können auch in die Irre führen. Manchmal fühlen sich die Leserinnen mit Zahlen, Diagrammen und Kurven allein. Der Datenjournalist Haluka Meyer-Borst macht selbst Corona-Grafiken und erkennt diese Probleme. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Meyer-Borst, welche Art der Grafik ist denn die beste für sowas wie die Ausbreitung von Corona? Was finden Sie gut und gelungen?
Uff, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, das, was jetzt klar ist, es ist nicht die Zeit, um sehr viel rum zu experimentieren mit sehr ungewöhnlichen Grafiken, weil einfach klar ist, okay, die Leute wollen Klarheit und wollen das sehr klar verstehen. Und entsprechend sieht man sehr viele klassische Liniendiagramme und halt auch Karten, wobei Karten halt eine sehr heikle Sache mitunter sind.
Warum sind die heikel? Also wenn wir die Johns Hopkins Uni zum Beispiel nehmen, die ja wirklich fast jeder schon mal aufgerufen hat.
Ja, also ich glaube, die von der Johns Hopkins ist noch in Ordnung, aber das Problem ist ja so ein bisschen, was mache ich denn da auf der Karte? Und wenn ich da so Kreise zeige, ich glaube, das ist noch einigermaßen in Ordnung. Das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, tatsächlich ganze Länder einzufärben, je nachdem, wie viele Fälle das sind. Und das kann ganz schön verzerrend sein. Also wenn wir es jetzt mal auf Deutschland runterbrechen, wenn ich ganz NRW dunkelrot einfärbe, obwohl ich vor allem anfangs Fälle im Kreis Heinsberg hatte, dann ist das ja schwierig, weil ich plötzlich das ganze Gebiet irgendwie als Gefahrengebiet deklariere, oder? Mhm. Und andersrum vielleicht auch ein Beispiel vielleicht zwischen Bundesländern. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, irgendwie wir haben gleich viele Fälle in Bremen und in NRW. Das sieht dann ja aber, wenn ich Bremen einfärbe, was ja ein sehr, sehr kleiner Krümel ist, und NRW, was ja deutlich größer aussieht, unterschiedlich dramatisch aus. Und ich glaube, das sind genau diese Sachen, über die man sich sehr, sehr viel Gedanken machen muss, wie man das macht.
Aber letztlich ist natürlich eine Weltkarte, suggeriert einem das Gefühl, dass man einen Überblick hat. Ne? Ich merke aber jetzt zunehmend, mit zunehmender Zahl von Ländern und von Kreisen, dass diese Übersicht auch verloren geht.
Ja, also total. Das ist natürlich genau der Trade-off und das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Irgendwie, wie sehr knüpft man an bekannte visuelle Muster an? Das sind natürlich genau die Länderformen. Und andersrum, okay, wie sehr fange ich an, etwas zu verzerren, wenn ich einfach Fallzahlen nehme und je nachdem unterschiedlich rot am besten noch ein Land einmale. Ja, und das ist tatsächlich auch eine Sache, wo man sagen muss, da muss man sich eine Menge überlegen. Und da gibt es auch recht viel Diskussion unter Datenjournalisten und Datenvisualisierern, ob man sagt, okay, wir färben die Länder nach absoluten Fallzahlen ein oder absoluten Fallzahlen pro Bevölkerung. Und da gibt es unterschiedliche Für und Widers.
Sie arbeiten ja nun selber in diesem Bereich. Also wie gehen Sie da ran, gerade an diese Frage Corona, wie mache ich das plausibel?
Gute Frage. Das ist tatsächlich das, was ich mich jeden Tag frage, wie wir damit umgehen. Es ist ja insofern auch eine ganz besondere Challenge, einfach auch, weil wir ganz viele Unsicherheiten haben. Wir wissen, das hat ja auch heute das RKI selbst gesagt, die Fallzahlen sind nur wahrscheinlich ein Bruchteil oder zumindest zeigen nicht alle Fälle wirklich, die wahr da sind. Und entsprechend ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie gehen wir mit Unsicherheiten um und wie stellen wir die halt auch dar? Weil das Tolle ist ja an Grafiken, sie können sehr, sehr klar sein, aber eben das, was man mal gesehen hat, das kann man nicht mehr unseen machen, also quasi nicht sehbar mehr machen, sondern das bleibt natürlich sehr, sehr prägnant im Kopf hängen.
Also die Antwort interpretiere ich jetzt mal so, Sie entscheiden das je nach Lage. Aber wenn ich mich jetzt als Grafiker hinsetze und denke, naja, eigentlich müsste ich jetzt eine logarithmische Skala hier machen, um das Ganze irgendwie anschaulich zu machen. Andererseits, wie versteht der Laie das? Also wie überbrücken Sie diesen Spagat?
Also in meinem konkreten Fall, ich habe eine Grafik gemacht, wo ich das erstmals ausprobiert habe tatsächlich, glaube ich, für ein Laienpublikum. Und da haben wir es ganz stumpf gemacht. Wir haben ganz am Anfang vom Artikel, bevor diese Grafik kam, darauf hingewiesen, dass hier die Achse verzerrt ist, also dass der Abstand zwischen 0 und 100 und 100 und 1000 der gleiche ist, und haben dann erklärt, wieso machen wir denn sowas? Wieso machen wir so eine komische, verzerrte Grafik? Und der Grund ist ja, okay, wir reden ja davon, dass sich ständig die Zahl der Infizierten verdoppelt, und entsprechend ist das halt das Wachstum von 0 auf 100 ungefähr genauso zu bewerten wie von 100 auf 1000.
Ne? Das muss trotzdem nicht jeder verstehen. Also würden Sie sagen, jetzt in so einer Situation Mut zur Komplexität?
Ja, ich glaube, es ist immer, wie gesagt, man muss ständig sich überlegen, okay, was kann man Leuten zumuten und was ist zu komplex? Ich habe es ja anfangs auch gesagt, irgendwie man versucht sich sehr natürlich an Formen zu orientieren, die recht bekannt sind beim Publikum. Aber ehrlich gesagt, natürlich ist irgendwann die Frage, wenn die Kurve einfach nur noch nach oben schießt, sehen die Leute dann noch den Unterschied zwischen quasi sehr exponentiellem Wachstum und exponentiellem Wachstum?
Also in letzter Zeit sehe ich auch oft diese Flattening the Curve-Kurven. Also sprich, man macht in verschiedenen Ländern deutlich, ob es gelingt, eben die Ausbreitung zu verlangsamen. Ich glaube, es haben mittlerweile viele Leute verstanden. Sehen Sie da noch Möglichkeiten, das anschaulicher zu machen oder auch spielerischer damit umzugehen?
Also ein ganz, ganz großartiges Beispiel haben mir die Kollegen von der Washington Post gemacht. Wenn ich das richtig gesehen habe, wird, glaube ich, auch bei der Washington Post gerade diskutiert, ob das der bestgelesenste Artikel ever ist, also quasi jeher. Und was in dem Artikel zu sehen ist, sind quasi verschiedene Simulationen. Und das ist einfach, sind so kleine Punkte, die für einzelne Leute dastehen, die sich hin und her bewegen, und die einen sind halt infiziert und die anderen sind noch gesund. Und dann sieht man halt, was passiert, wenn die sich sehr, sehr frei bewegen, wenn ein gewisser Teil von diesen Punkten abgetrennt wird und quasi in Quarantäne ist. Und was passiert, wenn man sagt, okay, diese Punkte bewegen sich langsamer, was so ein bisschen sowas ist, wovon wir gerade alle reden, nämlich das Social Distancing, dass wir versuchen, die Krankheit, dass sich die Krankheit langsamer ausbreitet und was das genau dann heißt für die Verlaufskurve.
Ja, also diese Kugeln, das sieht aus wie Moleküle, die sich mal Temperaturunterschieden bewegen, also schwirren herum schneller oder langsamer und immer mehr verfärben sich oder verfärben sich nicht. Ein bisschen erinnert das auch an Computerspiele. Ist das etwas, wohin es geht mit der Infografik?
Nee, ich glaube, das ist ein einfach sehr, sehr beeindruckendes Beispiel, aber ich würde jetzt da keine allgemeine Regel von ableiten wollen tatsächlich.
Also Animationsfan bei Grafiken sind Sie nicht?
Doch, ich glaube, die Frage ist einfach, wann man es clever einsetzt. Und ich glaube, ganz lange gab es im Datenjournalismus einfach so ein bisschen den Trend zu clicky, clicky, bunti, bunti. Also, dass man einfach alles interaktiv macht und alles spielerisch macht. Und ich glaube, es ist mehr und mehr einfach angekommen, okay, das A ist es sehr, sehr viel Aufwand, weil man es programmieren muss und weil man gucken muss, das funktioniert genauso gut auf ihrem Desktop wie halt auf ihrem kleinen Handy und je nachdem, welches Handy das ist. Mhm. Und da muss man wirklich sich genau überlegen, was ist der Mehrwert davon, sowas so zu machen.
Sie sind ja eben nicht nur der Grafiker, sondern eben auch der Datenjournalist. Also wenn Sie eine vollständige Grafik machen sollen, also auch Hintergrundinfos liefern, würden Sie da eben für plädieren, also dass man die Leute eben nicht mit so einer Grafik abspeist?
Dass man quasi sowohl den Text schreibt, als auch die Grafik macht.
Damit man die Grafik vernünftig versteht, ja.
Ja, also ich muss sagen, das handelt, glaube ich, jedes Grafik- und jedes Datenteam unterschiedlich. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, es hilft total, wenn sowohl die Person, die die Grafik macht, als auch die Person, die den Text macht, entweder die gleiche Person sind oder eng zusammenarbeiten, damit das halt wirklich aus einem Guss kommt und auch es keine Brüche gibt. Und ja, ich glaube, das ist super wichtig, gerade in diesen Zeiten, dass wir klare Texte haben und klare Grafiken haben.
Werden sich die Infografiker später mal an Vor- und Nach-Corona-Zeiten erinnern?
Ich glaube, fairerweise muss man sagen, es gab ja jetzt allein schon in den vergangenen 365 Tagen nochmal einen anderen Fall, wo Infografik oder Dataviz sehr, sehr prominent war. Das war dieses Show Your Stripes, wo es ja um diese blauen und roten Striche ging, die gezeigt haben, wie nach und nach jedes Jahr wärmer wird. Ich glaube, es ist einfach ein Zeitpunkt im Journalismus, wo wir visueller geworden sind und wir einfach merken, okay, es ist ein super Mittel, visuell, emotional Sachen darzustellen und es ein großartiger Weg ist, rationale Argumente Leuten darzubringen auf eine emotionale Art und Weise.
Infografiken im Corona-Zeitalter. Was ist zu beachten? Welche Neuheiten gibt es? Das war Datenjournalist Haluka Meyer-Borst. Haben Sie vielen Dank.
Besten Dank.
Infografiken im Corona-Zeitalter. Was ist zu beachten? Welche Neuheiten gibt es? Das war Datenjournalist Haluka Meyer-Borst. Eine kleine Corona-Pause machen wir im zweiten Kompressor-Podcast. Da geht es dann um den neuen Comic der schwedischen Zeichnerin Liv Strömquist, die berühmt wurde mit ihrem Buch Der Ursprung der Welt.